Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zum Schutz vor hoch ansteckenden Masern gilt ab sofort eine Impfpflicht in Kitas und Schulen. Die müssen jetzt prüfen, ob ein Kind geimpft ist oder nicht. Am besten natürlich mit einem gut gepflegten Impfpass, hat bei uns im Interview schon Uwe Lübking gesagt vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Wer ein Impfheft hat, kann das ja ganz schnell nachweisen, dass die Impfungen vorhanden sind. Und dann ist der Aufwand natürlich geringer, als wenn die Dokumente nicht da sind, auch ein Arzt nicht bescheinigen kann, dass die Impfung stattgefunden hat oder dass eine Immunität besteht. Dann dauern die Fälle natürlich länger.
Ja, und wer darf dann hinterherrennen hinter dem Nachweis? Die Schulleitung, das Gesundheitsamt? Und wie steht's um die Schulpflicht? Es gibt viele offene Fragen bei der Masernimpfpflicht, die seit gestern gilt. Ein Thema gleich. Und wir berichten über ein neues Planspiel in Baden-Württemberg, bei dem Schüler lernen, wie unser Rechtsstaat funktioniert und wie sie sich wehren können gegen Hass und Gewalt. Ich bin Stefanie Gebert. Schön, dass Sie dabei sind. Das Bundesverfassungsgericht ist jetzt gefragt, wenn es um die Masernimpfpflicht an Kitas und Schulen geht. Die gilt, wie gesagt, seit gestern in Deutschland und ruft Eltern auf den Plan, die gegen den staatlichen Zwang zum Impfen sind. Sie haben gestern Eilanträge und Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe gestellt und wollen die Impfpflicht kippen. Bis da allerdings eine Entscheidung steht, sind erstmal die Kita- und Schulleitungen gefragt. Der Gesetzgeber sagt, sie sollen kontrollieren, ob Kinder den Impfschutz haben oder nicht. Dazu gab es zwar von den Bildungsverwaltungen Informationsschreiben für die Schulen. Kritik an diesem Vorgehen kommt allerdings von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Markus Harnisch von der GEW in Berlin habe ich gefragt, Sie haben vor dem großen Zusatzaufwand für Schulleitungen gewarnt. Was ist denn jetzt ganz konkret deren Aufgabe? Die müssen jetzt also sämtliche Impfpässe sich vorzeigen lassen.
Ja, so sieht's aus. Also wie die Schulen oder die Schulleitungen das dann organisieren, ich tippe mal nicht, dass sie jetzt selber jeden Schüler bei sich antanzen lassen, sondern dass das vielleicht eher die Klassenleitungen machen. Aber wie sie das organisieren, das ist, soweit wir wissen, ihnen überlassen. Aber vom Prinzip muss jetzt jede Schülerin, jeder Schüler, der im System ist, bis Ende Juli nächsten Jahres diesen Impfpass nachweisen. Und von jeder neu eingeschulten Schülerin muss das ab sofort vorliegen.
Wie lang ist denn dann die Frist, die den Eltern gegeben wird, falls diese Impfung nicht vorliegt? Gibt es da Vorgaben oder ist das auch dem Schulleiter bzw. der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer überlassen?
Also nach den Informationen, die wir haben, gibt es da keine Übergangsfrist, sondern da muss das mit der Einschulung vorliegen. Nun ist es allerdings ja so, dass anders als bei den Kitas, wo halt eben ein Kita-Platz gar nicht erst vergeben wird ohne diesen Nachweis, ist es in den Schulen so, dass ja eine Schulpflicht besteht. Das heißt, der Impfnachweis muss erbracht werden, aber wenn er nicht erbracht wird, dann werden die Schüler trotzdem aufgenommen und dann geht eine Meldung raus ans Gesundheitsamt und das nimmt das Verfahren dann an sich und dann sind wohl Strafen bis 2.500 Euro im Gespräch. Aber die Schulpflicht wird da sozusagen nicht von außer Kraft gesetzt,
Die Impfpflicht. Es gibt dennoch Eltern, die versuchen wollen, sich gegen diese Masernimpfpflicht zu wehren. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, beim Bundesverfassungsgericht liegt eine Befassungsbeschwerde vor. Was raten Sie denn Schulleitern, wie sollen die ganz praktisch mit Eltern umgehen, die sich eben weigern zu impfen? Die haben ja trotzdem dann die Kinder bei sich in der Klasse sitzen, die nicht geimpft sind.
Ja, das ist schwierig, dieser Umgang. Also grundsätzlich sind wir als GEW für die Impfpflicht. Wir halten das auch für wichtig. Ich denke, dass es da sinnvoll ist, darauf zu verweisen, dass man mit dieser Impfung halt auch die Schwächsten schützt. Und da würde ich auch an die Eltern entsprechend appellieren.
Aber was passiert mit Schulleitern juristisch betrachtet, wenn vielleicht nicht richtig in den Impfpass geguckt wurde, beziehungsweise manchmal ist es ein bisschen chaotisch in diesen Impfheften. Also wenn da ein Fehler passiert ist und doch Masern an der Schule ausbrechen?
Ja, das ist aus unserer Sicht auch nicht so ganz klar, was passiert. Also auch da habe ich von Strafen bis 2.500 Euro gelesen. In den Informationsschreiben, die an die Kitas und Schulen gegangen ist, steht das nicht. Also in Berlin, wenn wir jetzt von Berlin reden. Also das ist eine von vielen Fragen, die aus unserer Sicht auch offen sind.
Fühlen Sie sich alleingelassen? Fühlen die Schulleiterinnen und Schulleiter sich da alleingelassen an der Stelle?
Ich glaube, das ist unterschiedlich von Einrichtung zu Einrichtung. Manche haben ja auch schon gesagt, sie finden sich ausreichend informiert. Aber man muss das, glaube ich, immer auch daran messen, an den Einrichtungen, die sich halt eben verunsichert fühlen. Man muss bedenken, dass das Aufgaben sind, die eigentlich nicht pädagogisch sind. Dass das Aufgaben sind, die für die Lehrkräfte und Erzieherinnen eigentlich jetzt weder ausgebildet noch wirklich eingestellt sind und die zusätzlich in dieses System, in dieses Bildungssystem hineingegeben werden. Und das sind Aufgaben neben vielen anderen Aufgaben organisatorischer Art, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind in die Kitas und in die Schulen. Und für diese Aufgaben sind eigentlich keine Entlastungen eingezogen in das System. Und das ist ein riesiges Problem. Also wir sind, wie gesagt, für die Impfpflicht. Und wir würden auch nicht sagen, dass jetzt diese Nachweise, die da zu erbringen sind, jetzt irgendwie eine unmenschliche Herausforderung darstellen. Aber es sind weitere zusätzliche Aufgaben. Und in einem System, das so auf Kante genäht ist, da ist jede zusätzliche Aufgabe ein riesiges Problem. Und das zeigt sich dann halt immer besonders an den Einrichtungen, wo die Probleme am größten sind. Vielleicht sind das dann auch wieder die Einrichtungen, wo halt Eltern sich besonders schwer damit tun, die Impfnachweise zu erbringen, weil sie halt eben ganz andere Probleme haben, wo dann die Schulleitungen oder lange hinterherlaufen müssen, um diese Nachweise überhaupt vorgezeigt zu bekommen.
Hätte es dann einen anderen Weg gegeben, den Sie sich gewünscht hätten oder hätten vorstellen können, wie die Impfpflicht, wer die Impfpflicht hätte kontrollieren sollen, die Gesundheitsämter?
Also aus unserer Sicht ist es nicht optimal, dass diese Informationsschreiben halt wirklich erst in der Woche vor Eintreten der Impfpflicht rausgegangen sind an die Schulen und an die Kitas. Es ist logisch, dass Eltern Fragen haben und dass Eltern diese Fragen auch schon vor dem 1. März stellen und dass natürlich diese Unsicherheit auch dadurch entsteht, dass halt nicht ausreichend Informationen da sind. Und da wäre natürlich eine umfassende und rechtzeitige Information hilfreich gewesen. Und ansonsten fordern wir halt als GEW ständig Entlastung ein. Also mal ein Beispiel, mehr Verwaltungspersonal, mehr Zeit auch jenseits der direkten Arbeit mit dem Kind, also zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit. Und wenn ich da eigentlich überhaupt keine Zeit habe, wenn da im System überhaupt keine Zeit für eingeplant ist, dann in welcher Zeit soll ich denn dann diese Nachweise bitte schön kontrollieren und auch, wie gesagt, dazu auffordern, sie zu erbringen. Also dafür müsste man vielleicht zusätzliches Personal einstellen oder zumindest Stunden im System freimachen für diese Verwaltungstätigkeiten. Und das passiert leider viel zu wenig.
Die Masernimpflicht gilt seit gestern für Kitas und Schulen, bedeutet allerdings mehr Arbeit für die Leitungen. Und die wünschen sich dringend mehr Unterstützung, sagt Markus Harnisch von der GEW in Berlin. Vielen Dank. Nachdem wir über Masernimpfung gesprochen haben, bleiben wir hier bei Campus und Karriere noch bei wirksamem Schutz vor Krankheiten. Und klar geht es auch bei uns um das neue Coronavirus, das uns alle seit Tagen in Atem hält. Jede Firma, alle öffentlichen Einrichtungen, jede Schule macht sich ihre Gedanken über Präventionsmaßnahmen. Desinfektionsmittelspender an den Eingängen oder auf den Fluren sind da eine Idee. Auch die Hochschulen wollen ihre Studierenden und Lehrenden vor einer Ansteckung schützen. Und das fängt schon in der Mensa an, einem Ort, wo besonders viele Menschen aufeinandertreffen und der in Sachen Hygiene sensibel ist. Kai Rüßberg war für uns an der Ruhr-Universität in Bochum-Essen.
Der Wareneingang der Bochumer Mensa ist ein dunkler Betontunnel unter dem Audimax. Hier kommen täglich tonnenweise frische Lebensmittel für die Cafeten und die Mensa an. Und bereits hier wird kontrolliert, sagt die Ökotrophologin Monika Obermüller vom Bochumer Studierendenwerk AKFÖ, das die Mensa betreibt.
Das ist die Anlieferzone, die LKWs docken hier an und haben entsprechend hier den Wareneingang. Wir haben hier tatsächlich bezüglich des Coronavirus einmal einen Stopp mit eingebaut. Wir haben hier den Hinweis, die Desinfektion der Hände ist hier erforderlich. Alle Lieferanten, die draußen unterwegs sind, die haben nicht unbedingt die Möglichkeit, sich zwischendurch die Hände zu waschen. Und erst dann geht man in den Produktionsbereich oder in den Anlieferbereich.
Täglich werden in der Großküche 5.000 Essen für die Ruhr-Universität und weitere 3.000 für zwei Schulen und zwei Fachhochschulen gekocht. Jeder Mitarbeiter muss eine Reinigungsstation passieren, um in die Küche zu gelangen. Dort werden die Hände gewaschen und die Schuhe desinfiziert. Insbesondere in der frischen Küche ist Hygiene oberstes Gebot. Alle Mitarbeiter tragen hier zusätzlich zu Kittel- und Kopfbedeckung Latexhandschuhe.
Wir haben diesen Bereich der Salate, das haben wir wirklich getrennt von den anderen Bereichen. Alle Speisen, die nicht mehr erhitzt werden, sind halt auch sehr, sehr kritisch und sehr sorgfältig zu behandeln. Und Salate und Rohware haben auch einen hohen Keimgehalt. Die sollen natürlich auch nicht mit den anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Die Mensa-Gäste laufen als erstes zu den offenen Besteckkästen und greifen nach Gabeln und Messern, die in Metallschalen liegen. Hier hat die Hygienebeauftragte der Mensa nachbessern lassen.
Wir haben dort alles versehen, dass die Hustenschütze an den Behältern auf jeden Fall vorhanden sind. Und ausschließen, dass man eine Übertragung hat an den Besteckteilen, kann man also da direkt nicht. Man kann auch direkt Besteck selber mitbringen.
Der Schutz gegen Husten besteht aus Glasscheiben, die in Brusthöhe angebracht sind. Diese hängen über praktisch allen Ausgaberegalen. Das AKFÖ in Bochum hält aber zu viel Aufgeregtheit beim Thema Corona für unangebracht, so Monika Obermüller.
Wenn jetzt jemand niest und hustet, da schaut man schon, sicherlich bestimmt kritisch, dass er sich in eine richtige Richtung dreht, aber den können wir nicht von vornherein ausschließen.
Zwei bunte Obstkörbe sind verführerisch mit Bananen, Mandarinen oder Pflaumen gefüllt. Hier kann jeder zugreifen, könnte aber auch gleich mehrere Früchte berühren.
Normalerweise hustet und niest da niemand drauf. Und da ist der größte Teil des Obstes, ist da schon noch in Schale. Alles, was man da jetzt noch so ohne extra Schale hat, die blauen Pflaumen zum Beispiel, die sollte man dann vorher vielleicht nochmal waschen, wenn der andere in Kontakt kommt.
Bislang gibt es im Umfeld der 50.000 Mitarbeiter und Studierenden der Bochumer Ruhr-Universität noch keine Verdachtsfälle auf eine Infektion mit Covid-19. Das Rektorat hat aber in der vergangenen Woche vorsorglich einen Krisenstab eingerichtet, der ständig aktualisierte Empfehlungen ausspricht, sagt Sprecher Jens Wilkopp.
Also es gibt konkrete Tipps für zum Beispiel für Veranstaltungen, auch Aushänge, die vorbereitet und zur Verfügung gestellt wurden. Wenn Personen den Anschein erwecken, sie könnten das Coronavirus, könnten angesteckt sein, dass sie zum Beispiel auch dann gebeten werden, die Veranstaltung zu verlassen.
Die weitreichendste Entscheidung musste gleich in der letzten Woche getroffen werden. Die kurzfristige Absage einer großen Fachkonferenz.
Der sogenannte Teachers Day, der hier an der Uni Bochum stattfinden sollte. Es waren 360 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz NRW angemeldet, unter anderem auch aus dem Kreis Heinsberg. Und als Vorsichtsmaßnahme hat man diese Veranstaltung abgesagt.
Bei weiteren Fachkonferenzen wird noch geprüft, ob sie stattfinden können. Immerhin, aufgrund der Semesterferien kommen bis Anfang April sowieso deutlich weniger Menschen täglich zur Uni. Dann muss der Krisenstab neu über weitere Maßnahmen entscheiden.
Und nicht nur die Ruhr-Universität in Bochum schützt sich vor dem neuen Coronavirus, auch die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität will auf Nummer sicher gehen. Sie bietet allen Mitarbeitenden in Wissenschaft und Verwaltung an, ab sofort von zu Hause zu arbeiten. Ein Sprecher sagte, Heimarbeit werde vor allem denen empfohlen, die Symptome spüren oder gerade erst in Risikogebieten waren, also etwa in China oder Italien. Auf dem Schulweg wird mein Handy gezockt oder ich bekomme mit, wie ein Klassenkamerad fies im Internet gemobbt wird. Was dann? Wo bekomme ich Hilfe? Klar, bei der Polizei. Und wie geht die dann weiter vor? Das sollen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg künftig lernen im Modellprojekt Rechtsstaat macht Schule. Ein Planspiel hilft den Jugendlichen genau nachzuvollziehen, welche Rechte sie haben und wie Rechte durchgesetzt werden in Deutschland. Zum ersten Mal wurde heute am Albert-Einstein-Gymnasium in Böblingen gespielt und unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz war dabei.
Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Die Bühne der Aula wird zum Gerichtssaal. Zwei junge mutmaßliche Täter sitzen auf der Anklagebank. Beide sind noch Schüler. Richter, Staatsanwältin und Verteidiger tragen schwarze Roben. Während der Staatsanwalt echt ist, sind seine Beisitzer und alle anderen beteiligten Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums im baden-württembergischen Böblingen.
Ich darf nun Frau Staatsanwältin um Verlesung der Anklage.
Die zwei Jugendlichen auf der Anklagebank sollen einen jüngeren Schüler geschlagen haben, um an seinen teuren Kopfhörer zu kommen. Die mutmaßlichen Täter kommen in der Folge zu Wort. Zeugen werden gehört, auch das 14-jährige Opfer.
Also haben wir auch nicht gedacht, er hat noch nicht Stopp gesagt oder sich irgendwie gewehrt oder bemerkbar gemacht, dass es ihm nicht...
Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse bekommen heute eine Einführung in das Thema Rechtsstaat. Was passiert nach einer Straftat? Das heißt, Vertreter der Polizei zeigten den Jugendlichen am Morgen, wie ein Verhör abläuft. Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte gaben Auskunft darüber, worin ihre genauen Aufgaben bestehen. Ein erstes Resümee.
Ja, also ich habe schon relativ viel Neues erfahren, was ich davor nicht wusste.
Also es ging darum, wie der Rechtsstaat aufgebaut ist. Und dann haben wir uns noch damit beschäftigt, wer für was zuständig ist und wie die Strafmündigkeit ist. Und die Gesetze haben wir durchgesprochen, ab wann jemand wie strafmündig ist.
Ja, also ich fand das alles sehr interessant und ich habe schon auch viel Neues gelernt, wie genau das nochmal aufgebaut ist und was auch die einzelnen Aufgaben von den verschiedenen Personen sind.
Dann eröffne ich die Sitzung des Jugendstrafgerichts am Amtsgericht Böblingen vom 2. März 2020. Zum Aufruf kommt die Strafsache gegen Dennis Meyer und Steve Enderle.
Alles theoretisch Gehörte wird den Schülerinnen und Schülern anschließend in der nachgespielten Gerichtsverhandlung noch einmal veranschaulicht. Hatten Sie in irgendeiner Form schon mal Kontakt mit Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht?
Nein, bis jetzt noch nicht. Mich interessiert es schon und ich möchte auch später mal irgendwie versuchen, Jura zu studieren, wenn ich das schaffe auf jeden Fall, aber ja, interessiert mich schon.
Als Verteidiger.
Innenministerium und Justizministerium haben das landesweite Projekt Rechtsstaat macht Schule gemeinsam auf den Weg gebracht. In den kommenden Wochen wird die neue Unterrichtseinheit an weiterführenden Schulen im Südwesten durchgeführt. Wer sich das Projekt wünscht, kann sich an die Ministerien wenden. Für das Projekt stehen entsprechend geschulte Vertreter aus den verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Zum Auftakt heute in Böblingen betonte Baden-Württembergs CDU-Justizminister Guido Wolf,
ja, Rechtsstaat ist eine große Errungenschaft und es wird einfach immer deutlicher, dass vielen nicht bewusst ist, was Rechtsstaat zu leisten imstande ist, was Rechtsstaat bedeutet, auf was man sich auch in einem Rechtsstaat verlassen können muss. Und deswegen kam uns die Idee, dass wir ganz bewusst auch mit Menschen, die im Dienste des Rechtsstaats unterwegs sind, in die Schulen gehen und die Schülerinnen und Schüler für den Rechtsstaat sensibilisieren.
Auch Baden-Württembergs CDU-Innenminister Thomas Strobel war nach Böblingen zum Start des Projekts gekommen. Strobel sagte, für viele sei die Demokratie etwas völlig Selbstverständliches. Angriffe auf den Rechtsstaat seien aber keine Seltenheit mehr.
Seit einigen wenigen Jahren erleben wir heftige Angriffe auf unsere Demokratie, auf unseren Rechtsstaat. Das ist ernst zu nehmen.
Strobel appellierte an die Schülerinnen und Schüler, meldet euch zu Wort, sagt laut und deutlich Nein, wo auch immer ihr mit Rassismus, Hass und Gewalt konfrontiert werdet.
Ich will mal Lokführer werden, wenn ich groß bin. Das ist ein Berufswunsch, der häufiger im Kindergartenalter geäußert wird. Später dann sind es deutlich weniger, die diesen Karriereweg tatsächlich einschlagen. Das bekommen die Bahnunternehmen deutlich zu spüren. Ihnen fehlen Lokführerinnen und Lokführer. Und das Problem wird noch verschärft, nachdem etwa die Deutsche Bahn angekündigt hat, sie wolle die Zahl der Passagiere in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Da kommen Umschulungen wie die, die Ihnen Andrea Kaltheier jetzt vorstellt, wie gerufen. Sie war für uns zu Besuch bei einer Privatschule in Koblenz. Dort wurden gerade künftige Lokführer zur Ausbildung begrüßt.
Wir werden uns wahrscheinlich im Laufe der Ausbildung sehr oft sehen. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Schaffen Sie schon.
Dozent Ronny Herrmann schaut in erwartungsvolle, aber auch leicht angespannte Gesichter, als sie sich den Teilnehmern der ersten landesweiten Umschulklasse des Unternehmens vorstellt. Dicke Ordner haben die Umschüler auf ihren Tischen vor sich stehen. Die Umschulung beginnt mit 5 Monaten Theorie. Brems- oder Signaltechnik stehen etwa auf dem Lehrplan. Stefan Markgraf aus Freilingen im Westerwald ist einer der Schüler. Maler und Lackierer hat der 45-Jährige gelernt, ist LKW gefahren, hatte dann gesundheitliche Probleme und war ein Jahr arbeitslos. Auf den beruflichen Neuanfang als Lokführer freut er sich.
Das hört sich alles gut an und Hauptsache es ist technisch und ich kann mich da einbringen. Schwere Maschinen, viel PS, Verantwortung ist natürlich auch da dabei. Ich lasse mich da jetzt vollkommen überraschen und bin gespannt, wie das hier ausgeht.
Die Ausbildung hat es in sich, sagt Ronny Herrmann, der selbst Lokführer ist und seit 3 Jahren bei dem Bildungsunternehmen Dispo TF Education arbeitet. In nur 11 Monaten müssen die Teilnehmer so viel lernen wie Auszubildende in 3 Jahren bei der Bahn. In Koblenz bekommen sie die Grundlagen. Auf einem Schulungsgelände in Prolützing im Kreis Ahrweiler geht es in die Praxis. Ronny Herrmann.
Wie zum Beispiel bereite ich einen Zug vor? Auf was müssen wir achten als Triebfahrzeugführer? Was ist wichtig bei der Bremsprobe, bei der Bremsprobeberechtigung? Und natürlich das Rangieren und das Zugbilden, das Zusammensetzen von den einzelnen Wagen, damit wir dann eine fertige Zugfahrt machen dürfen.
Bei der ersten Zugfahrt ist noch ein Lehrlokführer dabei. Zum Schluss muss eine Prüfungsfahrt bestanden werden. Alles nach den Vorgaben des Eisenbahnbundesamtes. Die frischen Lokführer können entweder beim Umschulungsunternehmen bleiben oder sich bei anderen Bahnunternehmen bewerben, auch bei der Deutschen Bahn. Stefan Markgraf will sich bei der Berliner Firma unbefristet festanstellen lassen. Für knapp 3.000 Euro brutto Einstiegsgehalt. Mehr als er vorher verdiente, sagt er. Und blickt vor allem deshalb voller Zuversicht in die berufliche Zukunft.
Ich bin jetzt fast 26 Jahre aus der Schule draußen. Aber ich denke mal, so wie die Dispo das hier gesagt hat, dass wir Nachhilfe kriegen und dass wir das schon hinkriegen. Ja.
Chancengleichheit für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt ganz offensichtlich immer noch Wunschdenken. Das jedenfalls zeigt eine aktuelle Studie zum Bewerbungsverfahren. Danach werden Mütter seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen ohne Kinder. Und bei Männern spielt es keine Rolle, ob sie Nachwuchs haben oder nicht. Väter werden genauso häufig eingeladen wie kinderlose Männer. Die Studie stammt vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Die Forschenden hatten über 800 fiktive Bewerbungen auf reale Stellenangebote versandt. Als Konsequenz aus dem niederschmetternden Ergebnis fordern sie, ein Gesetz muss her, dass in Lebensläufen in Zukunft Elternschaft und Eheschaft einfach nicht mehr erwähnt werden muss. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert, das war Campus und Karriere. Und nach den Nachrichten wird es in der Sendung Corso Kunst und Pop unter anderem um Edgar Reitz gehen und den Heimatbegriff des Regisseurs.